Erinnerst du dich noch, als wir in Thailand im hohen Norden bei diesem Bergvolk, den Shan, waren? Da haben wir ja alle in diesem gemeinsam in diesem Haus geschlafen, nur getrennt von Moskitonetzen. Und einmal sind wir ja in den Dschungel, wo wir waren, in diesem Dorf, nachts, naja, morgens um 5 Uhr aufgewacht vom brutzelnden Zwiebelgerüchen, weil die Kochstelle ist ja auch im Haus, wo wir alle gemeinsam mit der Familie geschlafen haben. Aber 2, 3 Stunden zuvor, mitten in der Nacht, sind wir ja auch aufgeweckt worden, weil der, ich sag mal, Familienälteste mit seiner Flinte zum Jagen losgegangen ist. Weißt du noch, wovor wir Angst hatten, was hoffentlich nicht in der Pfanne landet, was er gejagt hatte?
Nee, da kann ich mich gar nicht erinnern. Also was die Sorge war, was er dann, wenn
Was
er
er da
erschossen
geschossen
nach
hat,
Hause
ja.
trägt.
Wir haben es dann später erfahren und haben gesagt, na Gott sei Dank haben wir nicht gefrühstückt. Ein Affe. Hallo Monique.
Hallo Harry.
Weil du jetzt gerade so mit so riesigen Augen geguckt hast, hast du das nicht mitgekriegt, dass der einen Affen geschossen hat?
Ich erinnere mich jetzt wieder, aber ich hatte das auch tatsächlich,
Verdrängt.
ja.
Deswegen
Ja,
hat man
ein
uns ja auch
bisschen.
gesagt, wir sollen das Fleisch nicht essen heute lieber. Weil als Homo sapiens, Sapiens aus Deutschland sollte man nicht unbedingt Affen essen. Das ist nicht die allerbeste Idee.
Das ist ein bisschen eine Kulturfrage, ne?
Also
Aber.
es war wirklich ein toller Trip, den wir da gemacht haben, aber das mit dem Frühstück war. Wir haben uns da sehr ans Gemüse gehalten.
Also morgens um 7 gegrillten Affen an Zwiebelsoße, das war halt nicht
Das braucht man
unser
nicht
Fall.
unbedingt, ja, genau. Ja, wie geht's dir?
Ach, heute tatsächlich gut. Die Impfnebenwirkungen lassen nach. Der Arm
Du
lässt sich wieder bewegen.
bist wann geimpft worden?
Ich bin vorgestern geimpft worden mit Moderna. Ganz glücklich, war auch ganz entzückt, wie vorbildlich das wirklich in diesen Impfzentren organisiert ist. Jedenfalls hier in Berlin habe ich jetzt auch von anderen gehört. Das läuft wie am Schnürchen. Man wird da durchgeleitet von ganz vielen Helferlein in Neongelb, Neonorange. Kann da gar keinen Fehltritt machen und kommt an der Spritze auch nicht vorbei.
Aber gestern hattest du so ein bisschen, wie heißt das, Nebenwirkungen?
Genau, gestern konnte ich meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich habe den dann mit Eis gekühlt. Und ich hatte dann auch so ein bisschen was, so wie grippalen Infekt noch, mit so ein bisschen
Ach auch?
Schüttelfrost und
Wann
Fieber
hattest du
gefahren.
das?
Ja, das war da, als ich dann auf dem Sofa vor mich hingedämmert habe. Und
Schüttelfrost hattest du
ja, so
da?
ein bisschen später,
Das hast du mir aber nicht gesagt.
ja.
Aber ist ja gut, weil es heißt ja,
Es war keine Kochsalzlösung.
es war keine Kochsalzlösung und die Sachen haben jetzt auch gewirkt, weil dein Körper ja reagiert hat.
Und in 2 Wochen hat man dann auch ein paar Antikörper ernsthaft gebildet.
Ja, genau, man soll schon 10 bis 14
Ja.
Tage
Also, sie haben
warten.
es heute in der Ambulanz nochmal gesagt gekriegt, weil wir diskutiert haben, wann darf man dann auch mit Patienten, wenn alle zweitgeimpft sind, die Masken runternehmen, dann, dass man auf jeden Fall auch nach der Zweitimpfung, sagte die Ärztin sehr streng, nochmal mindestens 2, am besten sogar 3 Wochen warten soll.
Nach der zweiten Impfung?
Nach der Zweitimpfung.
Ja,
So.
also sagen alle Ärzte, es ist wohl schon nicht ganz so krass. Also es ist halt, wenn man super konservativ so ist, ist das so. Ja,
So.
klar.
Aber in der Ambulanz halten wir uns natürlich ganz brav da
Genau.
dran.
Ansonsten hatten wir ja, würde ich sagen, eine wilde Woche in Bezug auf Podcast, eine wilde Woche, weil wir jetzt für euch alle Zuhörer und für uns so ein bisschen dabei sind, was zu organisieren. Nämlich wir würden gerne ein Interview führen und sind da ja jetzt ganz eifrig dran, die Kontakte, die wir haben, so ein bisschen spielen zu lassen und auch mal hier und da ganz frech einfach in die Bresche zu springen und versuchen, ja, was Namhaftes, Sterneköchiges zu uns in den Podcast zu holen.
Genau, also dass wir viel Spaß und Freude am Essen und vor allem am Essen gehen haben, das ist, glaube ich, schon mal rübergekommen, mal angeklungen. Und da war die Idee doch mal mit jemandem, der das so ganz professionell auf hohem Niveau macht, ein bisschen zu plaudern. Und das sieht im Moment ganz vielversprechend aus. Wir hoffen, dass es klappt
Ja,
demnächst.
also wir dürfen sicherlich, wir wollen noch keine Namen nennen, weil safe ist noch nichts, aber man hat uns schon deutlich das Signal gegeben, dass es klappen könnte.
Könnte.
Formulieren wir es doch mal so. Und wir wollen ja heute auch eine Top 5 der besten besten Restaurants aus Bangkok aufzählen. Die aus Berlin haben wir ja schon mal gemacht. Und ich verrate einfach an der Stelle, in der Liste
ist auch jemand dabei.
Ist derjenige, sind diejenigen, CERS dabei. Jawohl. Dann sind wir auch gleich beim richtigen Thema mit dem CERS, und zwar Statistik. Ich bringe ja immer gerne am Anfang ein bisschen Statistiken, und dieses Mal wollte ich mal auch wieder andere Statistiken liefern, nämlich wir werden von 3% not specified gehört, von 6% non-binär, von 39% male und von 52% female. Aber das ist gar nicht so klar. Also bis vor einer Woche oder zwei, einer Woche waren es noch die Male. Also die Jungs, die quasi geführt haben.
Ach, das hat sich verändert.
Das hat sich jetzt verändert. Also das war
und an immer wen so, haben sie es verloren? An die Non-Binär?
Also die Non-Binär waren eigentlich immer so bei 2-3%. Also ja. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Not specified hatten wir gar nicht. Also da ist auch was dazugekommen mit den 3%. Aber vor allen Dingen an die Female. Also die haben so ein bisschen die Plätze getauscht. Das war eigentlich zuvor immer so knapp 50-51% Male. Und jetzt sind es ja 52% Female.
Liegt das jetzt am Thermomix?
Nee, es liegt natürlich an meiner quiekenden Entenstimme, die sich so toll anhört. Und Gott sei Dank habe ich den Thermomix-Witz nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Der ist ja mal richtig.
Ja, richtig böse, ne?
Naja, du darfst.
Aber naja, da habe ich ja heute auch wieder eine schöne Story gehört zu dem Thema. Oder was zwei. Denn?
Oder soll ich die Statistiken zuerst mal machen?
Ja, mach du erstmal die Statistik.
Dann haben wir 53% iPhone-Nutzer, 27% Android-Nutzer. Aber was ich viel spannender finde, wir haben 11% Smart-Speaker-Nutzer.
Das sind die Alexas.
Alexas und Google Dings und Dongs und wie die heißen. Und an der Stelle muss ich ja sagen, ich mag diese Geräte nicht, deswegen... Dots heißen die, Google Dots. Sonst wüsste ich ja, wie sowas heißt als technikaffiner Junkie. Aber da ich die Smart Speaker nicht so mag und wir ja auch keinen haben. Aber ja, also 11% Smart Speaker. Ich stelle mir dann so vor, wie jemand in der Küche steht und sagt, ey, Fuzzi, hol mir mal einen Podcast über Berlin und Bangkok. Und dann schlägt das System... Natürlich nur unseren Podcast vor, ist ja klar.
Keine Frage. Vielleicht sag doch einfach jemand mal zufällig, sag du mal.
Ja, genau, das reicht ja auch schon.
Und Alexa spielt
auch. Also wir sind immer noch, jetzt sind wir eine Woche auf Platz 2 der Spotify-Suche Bangkok. Also wir haben unseren Platz gehalten. Und bei Thailand und bei Berlin arbeiten wir uns peu à peu hoch. Und die letzte Statistik, die ich euch noch nennen wollte an der Stelle, sind unsere Top 3 der beliebtesten Podcast-Episoden, da hat es auch eine leichte Veränderung gegeben. Auf Platz 3 ist der Podcast unterwegs in Bangkok und Schädelspalter. Das ist quasi der Zweier in der Chronologie. Auf Platz 2, ganz knapp, aber nur hinter dem ersten Platz. Auf Platz 2 ist Merkel CD.
Ach, ist seine Majestät dann doch an
und auf Platz
ihrer
1,
Kanzlerschaft vorbeigezogen.
Ja, und Platz 1 ist das Dinner mit dem König, der hat sich jetzt auf Platz 1 geschoben, ganz knapp, weil eigentlich ständig und permanent die Episode von der Frau Merkel oben war, ist aber jetzt vom König ganz knapp, aber abgelöst worden.
Okay. Bangkok.
Wir wollten heute ein bisschen mehr auch über Restaurants und Essen und all diese Geschichten erzählen. Und da haben wir jetzt lange überlegt, fangen wir mit den Geschichten an oder fangen wir mit einer Top-5-Liste an. Wir versuchen uns ja auch mit Absicht...
Beschränken wir uns bei der Top-5-Liste auf 5,
ja, was auch schier nicht
auf 20.
Und wir versuchen ja auch vor allen Dingen uns in den Vorbereitungen ja möglichst wenig schon zu erzählen, damit ja dann im Podcast die eigentlichen Geschichten ja auch spontan und authentisch rüberkommen und wir nicht dann über Witze jetzt lachen, über die wir vorhin eigentlich schon ausgiebig gelacht haben. Das ist immer dann schwierig. Und jetzt haben wir eigentlich beschlossen, wir fangen trotzdem mit der Top 5 mal an und wollen einfach mal eine Empfehlung machen für tolle Restaurants in Bangkok. Bevor wir damit aber vielleicht anfangen, würde ich gerne grundsätzlich natürlich mal diese Einteilung mal machen. Also
Na, was heißt eigentlich Top 5? Ne? Wonach suchen wir das aus?
Das wollte ich zwar nicht, aber das können wir auch noch erzählen. Okay. Was ich erzählen wollte, also merkt ihr das? Das sollte man wirklich tun, du hast recht. Was ich gerne sagen wollte ist, Bangkok und Thailand haben natürlich ganz viele halt Streetfood vor Augen.
Ja, und das auch durchaus zu Recht.
Ah, absolut.
Ja, also es ist wirklich ein Erlebnis. Sogar der Thai ist ja derjenige, der sich von Streetfood ganz viel ernährt.
Die essen sehr viel auswärts.
Zu Hause selber in der Familie kochen ist gar nicht so
üblich.
Und gerade wenn man auch gemeinsam isst, dann lädt man sich nicht gegenseitig zu Hause zum Essen ein, sondern man geht dann gemeinsam eben raus.
Ja, und es ist auch richtig, man kann in Bangkok, in Thailand günstig, gut, sauber essen. Das ist so, also es ist kein Märchen. Man kann in Thailand, in Bangkok, selbst in Bangkok, so muss man sagen, Streetfood genießen, das ist auch gut. Höchstens die Portionen sind vielleicht nicht westlich orientiert. Es sind schon, wenn man mächtig Hunger hat, muss man 2 Teller bestellen.
Aber das fällt dann auch nicht schwer.
Nee, das ist auch kein Problem und die Preise sind wirklich günstig. Also wir wollen jetzt gar nicht das Streetfood schlecht machen, ganz im Gegenteil, das ist eine Alternative. Genauso ist mir aber total wichtig, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich letztens gesagt habe mit den Backpackers, dass mir die da manchmal auf den Sack gehen, wenn sie meinen, sie sind so super relaxed, wenn sie halt strähnige Haare haben und barfuß durch die Weltgeschichte laufen, besteht halt Thailand und Bangkok aus so viel mehr als Streetfood. Mhm. Damit ist aber auch im anderen Extrem ja nicht gleich die Sterneküche gemeint, von der wir natürlich auch viel erzählen, von der wir auch in dem Podcast hier viel erzählen, weil wir uns ja denken, von der normalen Küche müssen wir nicht so viel erzählen, weil die kennen die meisten ja selbst vielleicht auch und es ist gegebenenfalls spannender, von der Sterneküche zu erzählen. Und neben der gibt es aber natürlich dann, finde ich, noch 2 Kategorien, nämlich die ganzen Franchise-Ketten in den Malls. Mhm. Und zwar ja wirklich in Massen, wo auch der Thai essen geht. Das ist keine Touri-Falle. Und natürlich auch das ganz nette kleine Restaurant, was jetzt nicht gleich Streetfood ist. Mhm.
Also so ein familiengeführter Betrieb. Ne?
Genau. Ja. Und das wären für mich so 4 Kategorien. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das wären so 4 Grundsätze. Es gibt noch die Touri-Falle-Kategorie, aber die lassen wir mal weg.
In der Khao San Road.
Diese 4 Kategorien gibt's und ich finde, dass jede für sich eine Berechtigung hat. Also wir essen sehr gerne auch mal in den Ketten. Mhm. Also ein Fuji hat... Also es ist ein japanisches Restaurant, ist eine thailändische Kette. Der hat tolles Sushi. Das hat natürlich nichts mit Fine Dining zu tun. Mhm. Aber selbst beim Fuji gibt es ja dann die bessere Karte, das teurere Sushi, Sashimi und so weiter und das normalere. Und das ist gerade jetzt im Vergleich auch zu der deutschen Sushi-Küche, ist das schon sehr gut.
Ja, also da, selbst wenn man bei dem, ich sag mal, durchschnittlichen Japaner in Bangkok ist, dann ist das in der Regel weit über dem Niveau, was man hier bei einem durchschnittlichen
Japaner absolut. Also bekommt. Wenn man jetzt also in einem Neuköllner Sushi, also sind wir mal ehrlich, ich bestelle in einem Neuköllner Sushi-Laden nichts. Tue ich einfach nicht. Also da mag es bestimmt auch welche geben, die ganz ordentlich sind, aber... Habe ich ein paar Mal probiert.
Ja,
aber
der
Standard fall da ist, rückwärts vom Tisch.
Also der damit Standard kann ich ist einfach ein ganz anderer.
Ich kann damit nichts anfangen, ja.
Und was ich da auch schön finde, dass sie dann sogar in diesen Restaurants dann noch so ein bisschen mit Charme und Humor dann noch ein bisschen was thailändisch-kreatives reinbringen.
Ja, das so Fusion.
Das kann man dann mögen, aber auf jeden Fall, oder auch nicht, aber ausprobieren ist dann auch lustig. Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß.
Genau, und das würde ich zum Beispiel jetzt, also die tauchen, glaube ich, in unseren Listen jetzt nicht auf, diese Franchise-Dinger, aber das ist nichts Schlechtes, das ist okay. Okay, da gehen die Thais selber auch essen. Es ist keine Falle. Es ist tendenziell ein bisschen teurer als auf der Straße, beziehungsweise den normalen Restaurants, weil die natürlich alle auch ihre Mieten zu bezahlen haben in den Malls und natürlich dir auch eine einfache, schnelle Gelegenheit geben zum Essen und gewisse Standards eingehalten werden. Aber das möchte ich nicht verachten. Genauso wie es die normalen Restaurants gibt, so wie man sie in Deutschland auch kennen würde, halt der Italiener um die Ecke, der Inder um die Ecke, gibt es ja auch solche Restaurants in Thailand, dass man die nicht vergisst, wo wahrscheinlich oft ein Touri gar nicht so unbedingt landet. Das Streetfood, wo man aber auch sagen muss, ich mag nicht jedes Streetfood. Also wenn der Laden ganz nah an der Straße, direkt am Auspuff ist, dann nervt es mich auch. Also es gibt ja auch Streetfood. Das hat dann was
mit der Atmosphäre zu tun, ne? Wie sitze ich dann da und bricht dem Stuhl schon das dritte Plastikbein ab oder so. Und dann mag das Essen auch noch sehr gut sein, aber wenn ich falls vom Stuhl falle oder ich nur noch Abgase einatme, dann ist...
Ein Beispiel, was jetzt vielleicht nicht aus Thailand, Bangkok ist, aber wenn ich nur Laos sage, weißt du, glaube ich, gleich, was ich meine mit Streetfood und Laos?
Ja, erzähl mal.
Ah, doch nicht. und zwar bei dem Regen.
Ja, dann mal.
Jetzt bei dem Stichwort.
Ich war mir nicht sicher, welches du meinst.
Das war Streetfood, das war toll. Da haben wir einfach, weil es wahnsinnig geregnet hat, sind wir an der Straßenecke stehen geblieben und während wir gewartet haben, roch es so toll und haben uns spontan eigentlich da, wo wir standen, nur umgedreht, hingesetzt und gegessen. Und
unter der Plastikplane,
die so behelfsmäßig aufgebaut war. Und da war wenig Verkehr in der Nähe, obwohl es Straße war, was vielleicht auch am Wetter gerade hing. Das finde ich toll, so macht mir das Spaß, aber es gibt ja gerade in Bangkok auch wirklich Streetfood-Bumsbuden, die sind also so an der Kreuzung und da läuft links das 1000 Leute, da hast dann ja auch, du sitzt ja so tief, hast meistens dann das Knie und die stinkigen Backpacker-Nackenfüße.
Die magst du wirklich besonders.
da kommt das Asiatische in mir durch und rechts hast du die Tuk-Tuks und also
20 Mofas
noch. Das ist mir dann auch irgendwann too much, Bangkok, ne? Also und zwar in dem Sinne, dass ich weiß, es ist so, ja, das ist Bangkok, schon klar, aber ich muss mich da dann nicht reinsetzen und essen, was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich durch die Menge, die wir in Bangkok sind, dieses Erlebnis so vielleicht nicht mehr brauchen, wenn jemand da hingeht und es zum ersten Mal macht, ja, soll das machen.
Es ist ein Erlebnis, man sollte es schon auch mal gemacht haben.
Und ja, man kann dafür 1 Euro essen.
Ja, und zwar gut.
Genau. Und die
wobei ich gern bei Streetfood auch ergänzen würde, diese ganzen Stände, wo du jetzt nicht nur ein quasi komplettes Gericht bekommst, sondern auch diese hier eine gegrillte Banane und da das geschnipselte Obst und hier noch so ein Shake und diese ganzen kleinen.
Und diese ganzen Spieße.
Ja.
Also gerade diese Spießekultur, ne? Genau, und das nimmst du eigentlich mit, das werfen sie in eine Plastiktüte, wie eigentlich alles. Kriegst du auch Fanta in einer Plastiktüte mit Strohhalm und apropos Strohhalm, da fand ich es sehr schön. Wir haben ja zuletzt, als wir in Bangkok waren, ja immer unseren eigenen Strohhalm dabei gehabt und haben das ja den Leuten gesagt. Und die haben einen nicht komisch angeguckt. Also
das etabliert sich.
Ich fand das toll, dass sie das verstanden und kennen, dass man mit Plastikstrohhalmen nicht arbeiten will. Sie fanden es bestimmt lustig, dass ich da immer meinen eigenen aus dem Rucksack gezogen habe. Aber sie haben das voll kapiert und fanden das okay.
Einmal haben wir den sogar liegen lassen im Restaurant.
Fuck, stimmt, ja.
Und dann sind wir am nächsten Tag zurückgelaufen.
Und es war noch da. Tatsächlich da. Wie auch, immer in Thailand, die Sachen kommen nicht weg. Ja, hatte ich damals schon mal erzählt, dass ich mal ein iPad in einem Überlandbus habe liegen lassen?
Das war auf der Reise in den Norden, ne?
Ja, und es nach Chiang Mai, glaube ich, war das. Und es war trotzdem, das hat jemand tatsächlich im Fundbüro abgegeben. Und ein iPad ist ja echt was Wertvolles. Also das iPad hat 10-mal mehr gekostet, wie alle Tickets der Businsassen gekostet hat. Ich hätte wahrscheinlich einen Bus kaufen können mit dem iPad. Und es war trotzdem da, das war schön. Der Strohhalm, weißt du auch noch, in welchem Restaurant es war?
Das müsste ein Fuji gewesen
sein. Das war ein Fuji, ja, genau.
Ich glaube, in Central World.
Und ich habe natürlich wie immer was habe ich getrunken?
Pineapple.
Ja, Pineapple Shake.
Ja, genau.
Das sehr, ist sehr, sehr lecker. Aber jetzt das, was du sagen wolltest, wie kommen wir zu unserer Top-5-Liste?
Also, die Überlegung war ja so, natürlich kann man jetzt sagen, wo ist das Essen am herausragendsten? Dann muss man ja im Grunde schon, weil Bangkok da auch so viel bietet, bei der Zwei-Sterne-Küche einsteigen. Vermeintlich jedenfalls. Aber essen gehen hat ja auch was damit mit einem Gesamterlebnis zu tun. Also eigentlich hat es ja auch, also wie sitze ich da, wo bin ich, Atmosphäre und so weiter. Und auch da geht es ja nicht immer nur darum, das Tollste und Nobelste zu haben, sondern wo fühle ich mich wohl. Und das kann ja nicht.
Die Gastgeber sind mir total wichtig.
Auch je nach Situation was ganz Unterschiedliches sein. Also es gibt Tage, da möchte ich irgendwie was Heimeliges, kuschelig, gemütlich, bodenständig haben, so...
Soul Food?
Ja, also Soul Food, ist, ne? Genau. Ich finde das auch ein echt schönes Wort, weil es trifft es total, so ein Gefühl. Und das ist meistens dann nicht irgendwie der Parmesan-Espuma
an Kaviar-Extrakt.
Mhm.
sondern auf Käse irgendwas. Schöne Grüße, Sven Elberfeld.
Mit Pfahlmuschel. Also und,
oh Gott, die Pfahlmuschel.
Die Pfahlmuschel, ja. Mhm. Da kommt vielleicht irgendwann noch. Genau, also das sind so Aspekte. Oder ist es halt auch schnell um die Ecke in der Nähe und kennt man sich? Ne? Das ist, glaube ich, das, was du auch mit Gastgeber meinst. Fühlt man sich auch deshalb wohl, weil man die Leute so gerne mag und das Essen ist auch gut?
Ich bin ja so ein Langweiler. Ich gehe ja tatsächlich sehr gerne ins gleiche Restaurant häufiger, wenn es natürlich gut ist, weil ich es einfach liebe, wenn man sich kennt. Ich mag das. Nicht, weil ich dann irgendwie besonders behandelt werden soll. Nein, aber der kennt einen, wir kennen ihn. Ich liebe das einfach, wenn er dann schon sagt so, na, wie immer, Coke Zero mit Eis und Zitrone. Ich so, ja, genau.
Orangen.
Also, oder Orangen, genau, beim liebe Grüße Pamir. Ist unser Lieblingsinder hier in
Berlin,
in Friedrichshain. Der weiß dann auch schon immer, dass ich natürlich Eis und Orange drin haben will. Und das finde ich einfach schön, dass man da so halt umsorgt wird. Ja, und unsere Liste ist quasi
ein Potpourri aus diesen Aspekten.
Und uns ist uns wirklich schwer gefallen. Mhm. Also das ist sicherlich jetzt keine allumfassende Liste nach dem Motto, da ist das, also nur das Essen das Beste, sondern es ist wirklich das Gesamterlebnis. Mhm. Und ich bin mir sicher, diese Liste würde auch in 3 Wochen mit einer anderen Stimmung vielleicht wieder ein bisschen anders aussehen.
Oder die Platzierungen würden ein bisschen tauschen. Aber die Frage, die glaube ich so, also die ich mir dabei gestellt habe, war, wenn ich jetzt noch, also wenn ich noch 5-mal in Bangkok essen gehen kann,
wo?
Und dann nie wieder.
Das, ja, so ähnlich habe ich es auch gemacht.
Wo würde ich noch einmal hingehen?
Genau. So. Dann würde ich doch einfach sagen, fangen wir doch mal an mit Platz 5.
Sag du mal.
Was ist denn auf Platz 5? Also ich weiß nicht, wie das Restaurant heißt. Ich weiß halt nur, wenn wir in unserer Wohnung, in unserem Kondominium sitzen und ich sage, geh mal zur Oma, dann weißt du, was ich meine. Ist im Grunde unsere Streetfood-Oma.
Ja.
Die ist auch bei mir auf Platz 5. Du hast eine andere auf Platz 5, oder? Okay, dann erzähl ich kurz was dazu. Unsere Streetfood-Oma, die ist quasi, glaube ich, 2 Blöcke weiter von unserem Hochhaus. Das ist dann gefühlt sind das 3 Minuten zu Fuß. Und die hat eigentlich so ein kleines Restaurant.
So halb offen.
So alles halb offen. Die hat eine Touristenkarte, auf der dann auch noch mit dem Kugelschreiber dann was ergänzt wurde. Also so, wie man sich halt so ein thailändisches Restaurant vorstellt, wo halt die Omi irgendwie ihr Geld dazu verdient. Wo dann auch mal manche Sachen, die du essen möchtest, hat sie halt nicht da und dann schüttelst du einfach nur mit dem Kopf. No, 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 no.
Zum Beispiel die Fresh Coconut. Die hat seit Jahren ein super attraktives, inzwischen vergilbtes Foto von einem Fresh Coconut Juice da hängen und ich lasse es mir nicht nehmen, auch jedes Mal zu fragen, ob sie denn heute vielleicht.
Aber die hatte den noch nie, oder doch?
Noch nie.
Noch nie. Also noch immer no have.
Ja, genau.
Und bei der essen wir sehr gerne und da passt, da stimmt einfach das Gesamtding. Die Omi, die Straße, die Reisgerichte, super lecker. Platz 5.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so heimelig.
Ja. Ja. Mhm. Soul Food.
Also, so mein Platz 5 geht in eine ganz andere Richtung. Da verlassen wir mal, das ist auch so schön an Bangkok, du kriegst so viele unterschiedliche Länderküchen auch. Ne?
Ich bin ja gespannt.
Bei mir Platz 5 ist das Sanaedul Hansik. Weißt du, was ich meine?
Ja, koreanisch.
Also ich kann das nicht so richtig aussprechen, aber so ungefähr. Und zwar, also ist ein Koreaner, der ausnahmsweise nicht in Koreatown ist, in Sukhumvit, sondern ein Stückchen weiter, ganz versteckt und im ersten Stock vom Kaufhauskomplex Times Square Building. Mhm. Erster Stock. Das Shopping Center ist jetzt auch nicht so wirklich doll.
Nee, deswegen geht man da nicht hin.
Aber wir haben es einfach mal zufällig ausprobiert, weil wir vorbeigestellt
sind. An unserer Spaziergänge.
Genau, und es ist sensationell hässlich.
Es ist sehr koreanisch.
Das ist ein USP wirklich der koreanischen Restaurants, dass sie mit Stil, Einrichtung und Atmosphäre nichts zu tun haben.
Also ein hübscher Koreaner ist keiner, behaupte ich.
Den führt dann ein Thai oder ein Japaner oder ein Vietnamese oder so.
Oh Gott, jetzt wird es rassistisch.
Die können das alle besser auf jeden Fall. Aber der Koreaner hat irgendwie einen dramatischen Hang zu Neonlicht und grellen Farben.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt bei einem Koreaner an Innenarchitektur denken. aber es ist jetzt gemein an der Stelle, aber die Restaurants sind nicht so.
Mal so ganz pauschal über den Kamm geschoren. Da kann man aber sehr, sehr gut essen.
Ja.
Vor allem das Panjang, also diese vielen kleinen Schüsseln mit den Kleinigkeiten, die immer noch mit dabei dazugehören, die kalten Sachen, die waren unglaublich vielfältig.
Die meisten Deutschen dürften Kimchi kennen. Mhm. Das ist ein Panjang und sicherlich auch das Panjang. Aber man muss sich dazu vorstellen, dass die Koreaner noch, ich habe es jetzt natürlich nie überprüft, aber noch 18 weitere Panjangs oder 20 weitere Panjangs haben. Und Kimchi ist halt eins davon, was so berühmt ist. Und dort kommt ganz viel originäres Zeug auf den Tisch.
Ja, also es wirkt, ist sehr authentisch. Auch zu dem, was man sonst in Seoul bekommt. Ja.
Okay. Mhm. Platz 4 bei mir. Und da hängt sicherlich auch ganz viel einfach Melancholie mit drin. Im Orient, in Mandarin Oriental, das Riverside Buffet.
Das ist zufälligerweise auch mein Platz.
Auch dein vierter Platz?
Also das Restaurant heißt eigentlich Riverside Terrace.
Ja.
Das ist direkt am Chao Phraya gelegen. Inzwischen auch jetzt fertig, modernisiert.
Ja,
sie hatten jetzt einen
Jahr
großen Umbau, da kam ihnen jetzt Corona noch
quasi. Komplett renoviert alles.
Weiß ich, vielleicht zu Hilfe, weil sie sowieso am Umbau waren.
Nee, sie waren fertig.
Waren schon fertig. Mhm.
Ja.
Und das lebt auch ganz...
Ja, wir waren doch letztes Jahr fertig drin, als wir über Weihnachten 1920...
Ach, stimmt.
Das war ja schon das Neue.
Ja.
Ja, hast du doch schon Essen dort.
Ja, richtig. Ja, ja. Aber das andere hat sich
mit schon Freunden so waren wir doch da, zu viert.
Mhm. Mhm. Hat sich schon so eingebrannt. Ja, warum ist das auf Platz 4 bei dir?
Also zum einen muss man dazu sagen, ist das Mandarin Oriental Riverside Buffet, das besuche ich jetzt seit 15 Jahren oder länger sogar, seit 18 Jahren. Ich habe keinen Bangkok-Besuch ohne das Mandarin Oriental erlebt. War sogar schon mehr als einmal dort, wenn es sein muss. Und es ist vor allen Dingen mein traditionelles erster Abendessen.
Mhm.
Also am ersten Abend in Bangkok bin ich im Riverside Buffet essen und da gibt es diverse Fotos und auf allen erkennt man zwei Dinge, nämlich erstens, ich habe immer das gleiche Hemd an, weil ich irgendwie immer ein Hemd mitnehme als quasi schickes, was ich da trage. Gebügelt natürlich. Und zweitens, das sieht man auf den Fotos immer, dass ich extremst entspannt aussehe. Mhm. Was daran liegt, dass da, wenn man Glück hat, Live-Jazz-Musik läuft, der Service wahnsinnig toll ist, Mandarin Oriental kümmert sich natürlich drum. Und wir mögen keine Buffets, wirklich nicht. Aber das Buffet ist halt kein klassisches Buffet. Es ist sehr kleinteilig, es werden Dinge frisch gemacht, es wird viel immer wieder frisch nachgelegt. Das Zeug liegt da nicht irgendwie ewig und drei Tage und trocknet vor sich hin. Es ist super breit aufgestellt, was die Essen-Varianten angeht. Und es gibt für Umme Macaron.
Oh nein.
Und ich schaffe es ja dann.
Traditionell Harrys Zwischengang Nummer 1, Zwischengang Nummer 3, Zwischengang Nummer 5 und Zwischengang Nummer 8.
Ich esse eigentlich immer wieder zwischendrin Macarons.
Ein Macaron, ja.
Mindestens eins. Ja. Ich glaube, mein Rekord war mal 16 Macaron. Verteilt auf den Abend habe ich 16 Macaron gegessen. Das ist schon viel, 16 Macaron. Und die machen die ja auch selber logischerweise. Und also ganz toll. Und der besondere Tipp, wer da hingehen möchte, wäre folgender. Lasst euch auf keinen Fall direkt mit dem Taxi ins Mandarin Oriental fahren, sondern macht euch fein, macht euch schick, fahrt dann mit dem BTS Skytrain. Wer nicht so genau weiß, was das bedeutet, der möge in Teil 2 unserer Podcast hören, da haben wir das alles erklärt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ist, ne?
Genau.
Mhm.
Fährt mit der BTS zum
Surasak, oder?
Sapin Taxin.
Sapan Taxin.
Ja, Sapan Taxin Station, das ist die Station direkt, die hat auch, die ist immer beschriftet mit so einer Welle, weil das nämlich der Fluss ist, das ist die Flussstation. Dort aussteigen und dort fährt nämlich dann das Mandarin Oriental hauseigene Boot, holt einen da ab und fährt einen dann zum Riverside Buffet. Und das ist so ein schöner Einstieg auf dieser Dschunke, da rüber zu schippern, das Wasser, die Lichter, die Farben über den Fluss, also geiler kann der Abend nicht beginnen.
Und dann steigt man aus dem Dschungel raus und läuft auf dieses so im 19. Jahrhundert Kolonialstil weiß,
auf das
elegant
ursprüngliche
Mandarin Oriental Gebäude zu, wo auch Hemingway und viele andere Berühmtheiten viel Zeit
verbracht haben. Da hängen auch Bilder haben von Prinzessin Diana und Charles, die dort waren.
Ja.
Genau.
Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Sehr, sehr lauschig.
Und dann kann der Urlaub beginnen. Also das wäre meine fette, fette Empfehlung.
Ja. Vielleicht noch kurz zum Essen. Ne? Ich glaube,
hast du Essen gesagt, ist gut, also, nicht weltbewegend.
Nein, aber es ist eine Bandbreite aus thailändisch, dann asiatisch, also japanisch, Sushi, dann europäisch, französisch, klassisch und alles auch auf hohem Niveau. Und sehr viel Service-Buffet.
Genau, aber natürlich kann man besser essen, was bei mir jetzt auch schon gleich eben einschlägt mit Platz Nummer 3, das Syring. Dein Platz Nummer 4 war ja auch das Riverside, deswegen habe ich mir erlaubt, weiterzuspringen. Ja, ne? Okay, Platz Nummer 3, das Syring. Ein unglaublich tolles Restaurant der Gebrüder Syring aus Berlin.
Ja, das sind zwei Zwillinge, Thomas und Matthias. Und
Michael.
Nee, Thomas und Matthias.
Okay, ja, dann wirst du recht haben.
Genau, die kommen aus Berlin ursprünglich und...
Jawohl, und sind dann über Umwege...
In Bangkok gelandet.
Unter anderem über den Sven Elberfeld. Er war übrigens, ich weiß jetzt nicht welcher von den beiden, war auch in Rom, in der Pergola, das Drei-Sterne-Restaurant, von dem du mir doch letztens erzählt hast, dass der Koch die De Cecco-Nudeln isst.
Kauft, ja.
Über den Weg sind die dann irgendwann mal nach Bangkok gekommen und dann haben die zwei zusammen das Syring aufgemacht. Ist ein wahnsinnig tolles High-End-Fine-Dining-Restaurant und das Besondere daran ist, die machen, ich sage jetzt mal, ohne dass sie mir hoffentlich auf den Kopf hauen, so eine deutsche thailändisch-Fusion-Küche mit aber ganz starken deutschen Drang und deutsch Fine Dining. Das heißt, da kriegst du halt wirklich dann natürlich in einer extrem veränderten Form, kriegst du halt auch deine Schweinshaxe, aber dann halt als Creme oder du kriegst eine Miniatur Brotzeit, du kriegst Omis Eierlikör und all diese Dinge. Ganz, ganz tolles Essen und Gratulation an die beiden, sind ja seit letztem Jahr auf die Global Ranking Liste der besten Restaurants auf Platz 4 gewählt worden. Das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Im wahrsten Sinne, ja. Also auf jeden Fall beeindruckend, aber es ist auch wirklich, wir waren jetzt mehrfach da, jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Mhm. Ich glaube, das Menü heißt dann auch Erlebnis.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ja.
War neulich nochmal auf den Webseiten, habe mal nochmal reingeschaut, weil ich einfach auch wieder Lust habe, dahin zu gehen. Und was ganz schön ist, sie haben unterschiedliche Räume. Das ist eine Villa und man kann also
entweder... Ich glaube, das ist eine Diplomatenvilla sogar
gewesen. Ja. Und man kann also wählen zwischen dem Wintergarten oder dem Esszimmer, dem Wohnzimmer. Das ist auch unterschiedlich eingerichtet, ganz schön. Und wir waren eigentlich immer, weil das total Spaß macht, in Küche. Der Küche, wo man gucken kann.
An der Theke. Umso trauriger fand ich, dass ich beim letzten Mal, als wir mit Freunden dort waren, saß ich dann mit dem Rücken zur Küche, weil damit die beiden halt den Blick auf die Küche haben.
Mhm. Ja, und weil man zu viert...
Nicht an die Theke
darf. Und ist ja auch schwierig, sich dann auch zu unterhalten,
genau.
Zu viert, wenn man so wie Hühner auf der Stange säße.
Genau, aber ansonsten sitzen wir zwar ja normalerweise an der Theke und kann da wirklich zugucken, wie sie kochen. Das ist also wirklich ein tolles Erlebnis. Wer Lust hat auf Fine Dining mit deutschen Gerichten, die natürlich aber extrem verändert sind. Also soll man jetzt nicht denken, ich komme ja aus Deutschland, ich weiß ja, wie das schmeckt. Nein. Das ist schon nochmal was ganz anderes.
Das ist wirklich herausragend,
So, das war mein Platz 3. Wie sieht es bei dir aus?
Das war dein Platz 3.
Meiner, ja.
Ich guck mal gerade. Ach, ja, na siehste mal, das ist bei mir auch der Platz 3.
Hä? Sicher? Ja, ich dachte, du hast mir vorhin irgendwas anderes gesagt. Okay, na dann passt dann haben wir das auch schon. Dann gehen wir sind eh ganz schön in der Zeit hinten dran. Platz 2. Da habe ich jetzt echt gekämpft zwischen Platz 1 und Platz 2 und ich habe mich, man möge es verzeihen, es geht eigentlich bei beiden Sterne-Leuten so, ich habe mich bei Platz 1 für Soul Food entschieden, deswegen bei Platz 2 ist es das Gagan. Gagan Anand, seines Zeichen Inder, der in Thailand kocht, in Bangkok kocht, Rockstar, Tausendsasser, springt durch die Medien, hat in Netflix bei der Chef's Table Serie einen ganzen eigenen Teil bekommen, sogar den Abschlussteil der ersten Staffel hat er bekommen, hat den Rekord gebrochen mit, glaube ich, 4-mal oder 3-mal hintereinander, Platz 1, bestes Restaurant Asien. Das darf man nicht unterschätzen, weil da sitzen ja so so mächtige Gourmet-Monster wie Japan und Singapur dazwischen. Also das heißt was, da Platz 1 zu sein, absolut, noch dazu in der Folge. Und Global Ranking Platz 3, glaube ich. Hat sich jetzt aktuell verändert, hat ja ein neues eigenes Restaurant, also das davor war ja auch schon seins, mit Gagan. Und jetzt hat er ein neues Restaurant aufgemacht, das heißt Gagan Anand.
Ich glaube, 2019 ist er aus dem einen raus.
Raus und 2020
hat dann wenige Monate später sogar schon das geschafft, das neue wieder aufzuziehen.
Und der ist ja, er ist ja quasi der indische El Bulli Ferran
Adria.
So würde ich das mal sagen. Molekularküche. Und ist natürlich extrem kreativ. Da hatten wir ja auch schon die Bilder in den Instagram-Account reingestellt, dass ja die Menükarte ja nur aus Emojis zum Beispiel besteht. Den habe ich auf Platz 2.
Hat er auch
zwei.
Viel Spaß dran. Ne? Also
das hat er auch übernommen, glaube ich, ins Neue.
Ist jetzt auch wieder grafisch ganz interessant gestaltet und macht auch wieder Spaß.
Und da ist es ja auch so, dass ja die Kellner ja auch kommen und einem dann das Essen auf den Tisch legen und dann zum Teil keine Ansage machen, also beziehungsweise nur eine Ansage machen, wie man es essen soll, aber nicht, was es ist. Und danach kommen sie und fragen einer, was es ist. Und ich weiß noch, wie dann ein Gericht hieß ja sogar, glaube ich, irgendwie Guess oder You Don't Know. Die haben ja auch immer so komische Namen. Das eine hieß ja auch mal Who Stole My Curry oder irgendwie so. Also hat immer so lustige Namen. So wie es ja auch dieses Joghurt Explosion, glaube ich, gibt. Und,
das ist, glaube ich, eins von den Signature-Dishes.
Genau. Oh, ja, absolut. Und bei dem einen Gericht hieß es doch, wer weiß, was das ist. Ich lag daneben und du hast, glaube ich, den Fisch erraten. War das nicht so?
Ja, und zwar war da Kohle ein entscheidender Bestandteil.
Ja.
Und dann konnte man drauf kommen, dass es,
also es war,
dass es Fisch ist. Ja.
Ganz banal ausgedrückt war es ein wahnsinnig fluffig, luftiges Fischbällchen, gerollt in Kohle, verbrannter Kohle quasi. Mhm. Und das musste man dann so ein bisschen abklopfen und dann konnte man die Innerei essen und es schmeckte tatsächlich nicht offensichtlich nach Fisch, weil die Konsistenz vor allen Dingen nicht gestimmt hat.
Und da ist man eigentlich dann auch bei der Molekularküche, ne?
Ja.
Also das Besondere, dass man eigentlich einen Geschmack loslöst von der gewohnten Textur, also ob es jetzt geleeartig, fest, knusprig, flüssig oder sowas ist und dann das in eine andere Textur mal bringt. Ja, das ist so das Spannende.
Dein Platz 2.
Mein Platz 2, das ist der Nudelsuppenladen Nant Sutai mit dem Zuckermann.
Das Zuckermann, das ist mein Platz 1 übrigens.
Ah, siehst du mal. Dann haben wir da einfach nur einen Tausch, weil bei mir ist Gagan auf Platz 1.
Okay. Land.
Also das Zuckermann, da sind wir eigentlich ein bisschen zufällig gelandet. Das ist im Siam Paragon unten.
Ja.
Das hab ich auch schon mal erzählt. In einem Teil, ich glaube bei den Shopping Malls, dass man unbedingt vorbeigehen muss.
Also das Zuckermann hat zum einen die eine Kellnerin, die kennt mich ja so gut, die lacht sich auch schon immer kaputt, wenn ich da vorbeikomme. Das ist einfach immer nett.
Das ist auch so, die weiß schon, was du bestellst.
Genau, das ist so der Faktor.
Und immer large.
Man kommt da irgendwo hin und die Leute wissen, wo es ist. Weil schön ist es ja nicht, es ist ja eine Food Court-Atmosphäre da unten. Aber es ist sehr herzlich, es ist sehr lieb und dieses Zuckermann, es ist halt, das ist Soul Food für mich par excellence. Es ist zum Reinlegen.
Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was ist eigentlich Zuckermann? Also es ist nicht eine Ramensuppe.
Ich dachte, du willst jetzt erklären, was ist Soul Food, weil das könnte man vielleicht auch mal erklären.
Das kann vielleicht der Gagan noch besser erklären.
Meinst du, der wird uns das mal erklären?
Vielleicht. Ich hoffe, dass er uns das mal erklärt. Auf jeden Fall, Zuckermann ist eine ganz dick, lange eingekochte Suppe. Brühe mit Schweinefleisch und dann kriegt man separat, das ist so lauwarm und dann gibt es separat dazu dicke Nudeln mit Sesam und die tunkt man dann eigentlich in die Suppe rein und schlürft das dann möglichst geräuschvoll.
Ist japanisch, fällt mir gerade, mal sagen. Ne? Genau, ist japanisch.
Genau.
Und den gibt es zweimal, den Laden, einmal in Japan und einmal quasi in Bangkok. Und ja, also Wenn ich was dreimal am Tag essen kann, dann das. Also das kann ich dreimal am Tag essen und würde trotzdem am nächsten Tag sagen, wenn jemand sagt, geh mal zum Zuckermann, würde ich sagen, oh, why not? Ja. Also das ist so lecker. Aber weil du das gerade gesagt hast, der Gagan Anand ist doch quasi sowas wie ein Messi des Fußballs, ist der Gagan quasi das in der Küchenwelt. Meinst du, der erzählt dir mal, was Soul Food ist?
Na, er hat es auf Netflix schon mal so ein bisschen angedeutet.
Aber dann ist ja die Frage, ob er dir das, meinst du, das macht er? Naja, lassen wir das mal so stehen. Platz 1 ist es Gagan, müssen wir dazu noch was sagen? Bei dir haben wir ja eigentlich bei Platz 2 schon erzählt, ne? Wollen wir vielleicht ganz kurz, die Zeit ist ja schon relativ weit vorangeschritten, nochmal kurz aber sagen, wer hat es denn nicht in die Liste geschafft? Also ich hätte zum Beispiel noch eine Sache, vor allem auch für Leute, die vielleicht mal nach Bangkok fliegen wollen und Lust haben, was zu erleben, eine Empfehlung wäre für mich auch, bestellt im Eastern eine Pekingente. Ganz wichtig, da muss man aber 2 Tage vorher die bestellen, weil die wird wirklich für einen dann zubereitet, extra. Deswegen ganz wichtig, 2 Tage vorher anrufen im Eastern, das ist ein Hotel.
Ist auf der Siloam Line.
Ja, und hat direkt eine BTS-Station, ist ja auch mal ganz wichtig. Und dort bekommst du eine sehr originäre Pekingente. Woran erkennt man immer, dass es ziemlich originär sein muss, wenn man irgendwo ausländisch ist? Na, wenn die Ausländer dort auch sind. Genau, und im Eastern, in dem Peking-Enten-Restaurant, alles voller Chinesen. Und dann wird ja wirklich die Peking-Ente vorgefahren und vor Ort auseinandergenommen, tranchiert. Und das heißt ja bei Geflügel nicht tranchiert, aber mir fällt gerade das andere Wort nicht ein. Sondern? Ja, das heißt eben anders. Das haben wir mal beide mit Überraschung festgestellt. Und ich habe das Wort schon wieder unten. Ja, du hast es anscheinend. Ja, ich habe es leider auch nicht mehr im Kopf. Es heißt eben nicht tranchieren beim Geflügel. Mhm. Gut, das finden wir noch. Oder war das andersrum? Heißt es beim Fleisch nicht tranchieren, aber beim Geflügel tranchieren?
Ich dachte, beim Geflügel heißt es tranchieren.
Und beim Fleisch heißt das nicht tranchieren.
Oh je.
Das fragen wir auch mal den Gagan an.
Das würde uns auf Deutsch nicht sagen können. Da fragen wir dann die Gebrüder. Wir fragen die Gebrüder Syring.
Ach, die fragen wir. Ja, genau. Ach, die jetzt auch noch. und. Ah, fuck, jetzt habe ich den Faden verloren.
Explicit.
Ach so, und genau, da kann man auch auswählen, ob man dann die Peking-Ente in der Pfeffer-Variante will.
Oder mit Orange.
Also super lecker. Und das Tolle ist, man kriegt zuerst das Fleisch und ist ja dann schon total glücklich. Aber dann ist der zweite Gang, ist dann separat nur die Haut. Und dann kriegst du einen Teller voller Peking-Entenhaut, das ist so lecker.
Also dann wird man sozusagen zum Peking-Enten- und Wagyu-Vegetarier. Man isst nie Fleisch außer Peking-Ente und Wagyu.
Genau. So, also das wäre noch eine Empfehlung, die es bei mir nicht auf die Liste geschafft hat. Mhm.
Was bei mir es nicht geschafft hat, waren das Mezzaluna und das Scirocco, beides im State Tower Lebua.
Bekannt aus dem Film
Hangover.
Genau,
gibt es die Bar.
Ja, die heißt ja nicht Hangover Bar, aber man findet, also man kann jedem Taxifahrer sagen Hangover Bar und dann fährt er einen dahin.
Dann wird man da ausgespuckt, aber man möge lange Hosen anziehen, sonst kommt man nicht rein.
Und es ist arschteuer im Sinne von überteuer.
Die Bar, ja.
Mhm. Die Bar,
ja. Was aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr schönes Erlebnis ist, ist jetzt abgesehen von dem Sterne-Restaurant Mezzaluna, das Scirocco, das ist nämlich draußen auf der Terrasse, da wo auch die Bar ist und da ist auch...
Stunning View.
Genau, also Stunning View und tolle Atmosphäre und auch wieder Jazz-Live-Musik.
Und
man sitzt da in der Brise und es empfiehlt sich, Kleidung zu tragen, die nicht davon weht.
Und kleiner Tipp an der Stelle, einfach mal nebenbei, während der Kellner da ist, fallen lassen, dass der Gegenüber, mit dem man dort ist, entweder Geburtstag hat oder frisch Abitur gemacht hat oder irgendein festliches Ereignis. Wenn man Glück hat und er hört das, bringt der dann einem noch ein extra
Surprise-Dessert
mit. Oh. Das nur so als Tipp an der Stelle.
Ah, Abitur.
Genau, stimmt, beim Janik war das so.
Ja. Abiturfeier. Hm.
Dann habe ich vielleicht noch eine Erwähnung, haben wir das schon mal gemacht eigentlich, dass man ja, als wir erzählt haben, dass es im Siam Paragon unten dieses tolle Yuhant wie Cook,
ja,
dass es da die tollen Wagyu Steaks und Omi und so weiter gibt, das ist eigentlich für mich auch etwas, was auf die Liste rein
muss. Verweisen auf den anderen Teil, genau. Ich habe noch, wer nochmal auch ganz spezifisch thailändisch Fine Dining machen möchte, den Isaya Siamese Club. Das ist ein thailändisches Restaurant, auch auf ganz hohem Niveau, was sich innovative Thai Cuisine auf die Karte geschrieben hat. Und das ist auch deshalb sehr schön, weil man da lauschig im Grünen, im Garten, auf der Terrasse, in der Veranda sitzen kann und drumherum wachsen die Kräuter.
Ja, das ist quasi Fine Dining of Thai. Also quasi, wenn man dann mal das andere Extrem statt auf der Straße essen will, kann man natürlich auch so Fine Dining machen. Und es gibt noch eine ganze Menge Empfehlungen, aber ich würde an der Stelle mal
Ja.
sagen, machen wir mal einen Cut.
Genau, wir hatten eigentlich noch überlegt, so wo wollen wir alles noch hin, was wollen wir noch erleben, aber
Machen wir ein
das
anderes Mal. Machen wir ein
machen wir
anderes
anders
Mal.
mal. Genau.
Weil wir das vorhin kurz hatten mit dem Gargan und der Molekularküche.
Wobei sich ja, darf ich mal einwerfen, Ferran Adria sich ja eigentlich dagegen wehrt, dass man immer auf die Molekularküche reduziert.
Ja.
Er möchte ja eigentlich, dass das Avantgarde heißt. Und
Hat er
davon
uns.
ist,
Ach so, das soll Avantgarde. Ja,
ja, und molekular ist eigentlich nur ein Teil dessen, was er macht.
Das hat er uns ja auch gleich bewiesen, als wir bei ihm essen waren. Dazu muss man sagen, wir waren so stolz, dass wir einen Tisch gekriegt haben. Das ist ja wirklich nicht einfach, da einen Tisch zu bekommen. Und es hat uns auch ein bisschen ja die Beziehung ja geholfen. Wir kennen jemanden, der da, also der ruft da quasi an und kriegt auch übermorgen einen Tisch, also was ja undenkbar ist, aber das kann der. Und der hat uns einen Tisch besorgt und waren auch mit ihm zusammen dort, was uns dann auch die Chance gegeben hat,
Durch die Küche
dass wir
zu
persönlich
spazieren.
vom Maître, Chefkoch, Ferran Adria, ich muss immer aufpassen, ich sage nämlich ganz gerne auch mal Adria Ferran, ne? Ferran Adria, der hat uns dann durchs Restaurant, durch die Küche geführt. Und ich kann mich an einen Satz so wunderbar erinnern, der hat uns dann die Küche gezeigt und dann standen da also ganz viele Köche an einem riesig langen Holztisch und die haben alle Kräuter geschnitten. Und er hat dann so in so einer Zirkusdirektor-Geste so ausladend die Arme ausgebreitet und gesagt, und was Sie hier sehen, sind mindestens 15 Michelin-Sterne. Weil da quasi seine Praktikanten alle am Tisch standen und dankbar Kräuter geschnitten haben, weil man muss ja dazu sagen, diese Köche versuchen ja auf Teufel komm raus irgendwie ein Praktikum bei ihm zu bekommen, sind selber schon erfolgreiche große Köche und wollen einfach da
Das
lernen
Innovative.
und machen das ja auch gratis. Also die verlangen natürlich kein Geld dafür, die sind froh, wenn sie reinkommen.
Also ich weiß, ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, von den vielen, vielen 100 oder 1000 Bewerbern, dass 35 genommen wurden und dass das eben vielfach dann auch gar nicht entlohnt wurde, sondern eben die Lehrerfahrung,
Das ist ja auch
die
die krasse Geschichte
Erfahrung.
ja vom Gagan Anand, der ja ganz frech eine Mail geschrieben hat und sein Berater, der ihm empfohlen hat, dass er da ruhig mal, oder sein Bekannter, dass er da sich mal melden kann, aber wusste, der wird auf keinen Fall da reinkommen auf die Schnelle. Ja, dem hat er ja dann damit überrascht, dass er dann quasi die Antwortmail ihm unter die Nase gehalten und gesagt hat,
Ich bin drin.
ich darf jederzeit vorbeikommen, jetzt ich bin drin. Ja, Frechheit siegt dann manchmal, oder Mut in dem Fall, nicht
Ja,
Frechheit.
genau.
Mut ist einfach zu tun, er siegt. Vielleicht sollten wir auch einfach mal dem Gagan einfach eine E-Mail schicken. Und das war so unser Erlebnis beim El Bulli, nämlich die, dass wir natürlich dann auch die Erwartungshaltung hatten, dass wir mit toller ja, Blubberbläschen, Luft einatmen, Geschmacksmolekularküche dann überrascht werden. Es lief aber ganz anders, oder?
Ja, wir hatten eher, genau, wir hatten so eine gewisse Erwartungshaltung und hatten irgendwie die Fantasie, dass da eben ein Espuma hier und ein Schaum da und eine Mousse dort und vielleicht noch ein Gelee und was Alginiertes da sind. Also auch diese sphärische Olive, für die er so berühmt ist,
Aber
vielleicht auch
würdest du als
isoliert und so.
Psychologe mir nicht eh recht geben, dass es immer schlecht im Leben ist, wenn man Erwartungshaltungen hat?
Meinst wegen der drohenden Enttäuschung?
Ja, ich glaube, es ist nicht der größte Killer jeder Beziehung die Erwartungshaltung.
Da sind wir ja fast auf philosophischem Gebiet.
Aber mal
Das könnten
ernsthaft.
wir mal ernsthaft.
Ja.
Soll ich da jetzt,
Ganz
da muss
kurz,
ich
ja.
erstmal drüber. Nein, weil ich glaube, zu einem gewissen Teil darf man auch Erwartungen haben, wenn sie denn realistisch erfüllbar sind.
Aha, aber erfüllbar heißt ja nicht, dass man es kriegt, nur weil es erfüllbar ist,
Nein,
ne?
aber es gibt schon, glaube ich, ein Level, gerade im, ich sage jetzt mal ganz grob, Beziehungskontexten, damit meine ich jetzt nicht Paarbeziehungen, aber es gibt Beziehungs.
Ach so, einfach zwischenmenschliche.
Überhaupt das Zwischenmenschliche, da darf ich bis zu
Ja.
einem gewissen Grad auch Erwartungen
Ich war
haben.
jetzt tatsächlich aber bei
So.
einer Liebesbeziehung.
Auch da darf ich Erwartungen haben. Und
Okay.
das findet ja interessanterweise aber oft nonverbal statt.
Aber das ist doch ätzend, oder? Also damit habe ich ja echt Probleme.
Nein, ich glaube.
Nonverbale Erwartungshaltung so zwischen den Zeilen?
So, dass man sich, also zwischen den Zeilen, dass man irgendwie mal sagt, kommst du heute noch nach Hause oder nicht? Ich finde, das ist eine realistische Erwartungshaltung.
Okay.
Und nicht so, oh nee, ich übernachte heute woanders.
Oder warum fühle ich jetzt mich gerade so unter Druck gesetzt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Aber so ein, ja doch, also ich glaube, das muss man differenzieren. Ich glaube nicht, dass man Erwartungshaltungen per se...
Ich möchte wieder zurück zum anderen Küche. Thema. Wir waren bei der Küche.
Und der sphärischen Olive und den Erwartungshaltungen.
Ah ja, wie es dann anders gelaufen ist.
Ja, es war gar nicht geschäumt. Es war vor allem... Es war relativ viel Rohkost.
Ja, wir waren noch in seiner Öl- und Rohphase.
Ja, und es war sehr viel mit aromatisiertem Öl und sehr puristisch.
Also ich möchte mal meinen, also wir hatten ja 30 Gänge plus und mein Lieblingsgang war rohes Kaninchenhirn mit roher Anemone in Öl. Ohne Brot. das fand ich so widerlich, dass ich echt, also das war schlimm. Und ich habe sogar ein halbes Kaninchenhirn gegessen, aber es war fürchterlich.
Ja.
Ich glaube, die Anemone habe ich sogar gar nicht angerührt. Also ich weiß ja nicht, ob die Leute eine Vorstellung haben, wie Anemone aussieht. Ne? Das will man echt nicht roh in Öl
essen. Also jetzt nicht so
Öl
spontan, aber
wirklich. Ah, das war wirklich brutal.
Ja. Also wir waren nicht von allem begeistert. Das
Nein.
kann ich sagen, ja.
Es war leider, weil der kocht ohne Frage sensationell. Wir wollen ihn ja gar nicht schlecht machen und gar nicht bashen. Aber wir hatten einfach Pech.
Ja. Ich glaube, ich habe dann mich auch immer gefragt, ob es vielleicht daran lag, dass wenn man da als Gast ist, dass sie ja so genau auch aufzeichnen und notieren, was man da schon gegessen hat, damit man auf gar keinen Fall noch mal ein zweites Mal das Gericht bekommt.
Die wollen
und
ja
dadurch, dass wir mit jemandem da waren, der ja schon häufiger
Der da fast jede Woche ist.
Gegessen hat, war vielleicht auf die, also die natürlich dafür gesorgt, dass die jetzt auch wieder was Neues
bekommen. Das ist hochexotisch.
Ja, und wir haben sozusagen das, was sonst kommt, dann nicht erlebt.
Ja, aber das hatten die anderen halt schon die ganze Zeit.
Genau, die kannten schon die ganzen.
Also das war wirklich brutal. Wir hatten ja auch damit hier auch mal alle, vielleicht haben wir auch schon ein paar Zuhörer, die denken so, oh mein Gott, die Schnösis, die reden halt so von Sterneküche und Tatütata. Also ich glaube, mit dem Soul Food heute haben wir nochmal auch gezeigt, dass es natürlich auch anders geht. Und ich esse jetzt nicht alles, nur weil Sterne draufsteht oder Ferran Adria draufsteht. Ich habe zum Beispiel tatsächlich mich geweigert zu essen, die lebendigen Pfahlmuscheln im Reagenzglas. Das konnte ich nicht. Also da habe ich gesagt, das esse ich nie, das lebt. Und zwar im Sinne von Respekt zum Tier, das lebt noch. Also dann tötet es mir bitte wenigstens offiziell, indem ihr es halt in Stromwasser reinhaltet, aber ich esse
geht
das doch nicht.
Geht das zu sehr in Richtung Survival, wo man dann die krabbelnde Made noch hinter der Rinde
hervorholt? Das geht einfach nicht, ja. Also das war leider für uns schade. Wir haben ja auch, was wir unter anderem ja auch bekommen haben, war ja so ein Handschuh, den wir eingeatmet haben. Und der schmeckte dann, das weiß ich nicht mehr, nach Waldspaziergang.
Das war sehr kräutrig.
Ja, das war toll. Eigentlich habe ich mir 30 Mal sowas vorgestellt. Das hatten wir aber nur 1, 2, 3 Mal vielleicht. Bis wir uns ja sogar erlaubt haben, danach Brot zu fragen. Aber das war nicht vorgesehen tatsächlich. Man hat uns dann schon signalisiert, und der Brot ist eigentlich nicht vorgesehen. Das war ein bisschen eine Enttäuschung für uns, muss man sagen. Schade eigentlich, weil ich meine, jetzt isst man da mal im El-Bulli, jetzt ist es ja zu, jetzt geht es auch nicht mehr. Aber wir hatten an dem Abend leider eine Öl- und Rohphase. Dazu vielleicht noch ein, zwei Worte. Also es ist so, es gibt 30 plus Gänge. An jedem Abend wird an jedem Tisch ein anderes Menü ausgegeben. Und alle Gäste werden namentlich gespeichert mit den Gängen, die sie hatten, damit sie eben gewährleisten können, du bekommst beim nächsten Mal sicher etwas anderes. Also die hauen da schon richtig was raus. Für uns war es leider jetzt nicht das allergrößte Erlebnis.
Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass nachdem das El Bulli ja dann geschlossen hatte, dass der Ferran Adria auch mit seinem Bruder zusammen dann in Barcelona mit dem Albert Adria wieder inzwischen, glaube ich, sogar mehrere Restaurants aufgemacht hat. Und da habe ich von jemandem gehört, der auch begeistert sich durch die Gegend futtert, dass es wirklich viel Spaß macht und ganz toll sei.
keine Frage, ja. dass der gut kochen kann.
Ja, also. Er hat vor allem, ich glaube, das muss man auch mal einfach auch, ich glaube, historisch für die Küchenentwicklung einen enormen Beitrag geleistet und an dem kommt man einfach nicht vorbei.
Ich glaube, was ja ihn auszeichnet, ist ja, dass er sich irgendwann mal in den, oh Gott, frühen 90ern, glaube ich, ja, Gedanken darüber gemacht hat, einfach das Essen nochmal so in die Basics zurückzunehmen, also die Grundbestandteile zurückzunehmen und dann sich zu überlegen, wie kann man die anders zusammensetzen, wie kann man auch Textur von Geschmack trennen. Also das Gehirn hat ja eine gewisse Gewöhnung, das Gehirn hat eine Vorstellung, wie fühlt sich Fisch auf der Zunge an und dann schmeckt es auch so, wie fühlt sich eine Creme an und eine Creme hat dann typischerweise diesen und jenen Geschmack. Und da hat er ja quasi gesagt, ich löse mich von diesen Vorgaben, kombiniere das. Und ich meine, einen Waldspaziergang, der wirklich nach Waldspaziergang geschmeckt hat, einzuatmen, ist schon ein Erlebnis. Und dann können natürlich viele sagen, das ist Blödsinn. Ja, aber dann ist vieles im Leben Blödsinn. Ja, klar, wenn es mir ums Überleben geht, brauche ich das nicht.
Also ich finde, es geht halt in Richtung eigentlich auch schon was Wissenschaftliches. Also auch ja. Dieses...
so ein Labor.
Sowas, so eine Dekonstruktion und dann setze ich alles wieder neu zusammen. Und auch dieses, sich nochmal richtig damit auseinanderzusetzen, welche Geschmacksrichtungen gibt es, was kombiniere ich wie, sollte, damit etwas ausgewogen ist, soll es dann alle vier oder wenn es dann fünf sind, Geschmacksrichtungen, je nachdem, ob man dann das Umami dazu nimmt, soll das dann da drin enthalten sein?
Und man darf ja nicht vergessen, Küche ist ja, Kochen ist ja auch immer Chemie. Also dieses Ganze, wenn etwas sehr lange gart, dass ja eben auch chemisch, also was passiert, dass Dinge ja, also dass du halt, Dinge auch so scharf anbraten muss, damit sie halt auch Kohlenstoffe entwickeln. Das entwickelt einen anderen Geschmack, wenn das leicht anbrennt. Oder wenn eine Tomatensuppe ganz lang einkocht. Da passiert ja was. Wenn man das nur kurz einkocht, schmeckt das nicht so, wie wenn du das vier Stunden lang einkochst.
Da sag nur Paolo ja. Und seine Amatriciana.
Gesegnet sei er, ja, an der Stelle. Und das macht was und das ist Chemie, also da passiert ja etwas auf molekularer Ebene und dann darf man da, glaube ich, nicht einfach dann auch so schnippisch sagen, so, oh mein Gott, was soll denn dieses Chemielabor in der Küche? Klar, nochmal, wenn es um Not geht und Leute müssen satt werden, ist es was ganz anderes, aber wenn es darum geht, dass man sich damit auch ganz kreativ und mal so in den Basics beschäftigt, finde ich das... total interessant und nachvollziehbar zu sagen, ich möchte mir das Essen auch nochmal auf der Ebene anschauen.
Und dann sind wir, glaube ich, auch, also das ist dann der andere Aspekt, auf der einen Seite so dieses quasi wissenschaftlich Laborhafte und dann aber eben auch eigentlich wieder Kochkunst. Und dann ist es wirklich auch eine, nicht nur eine handwerkliche Leistung, sondern eben auch eine sehr kreative, künstlerische Sache.
Was auch beim Anrichten, finde ich, ganz oft ja stattfindet. Mhm. Das ist ja auch für mich ja meine große Liebe. Wir haben ja mal mit einem guten Freund, dem Manfred, haben wir eine Zeit lang ja sehr, sehr aufwendig ja Sterne-Rezepte nachgekocht und haben da ja wirklich dann drei Gänge gemacht, für die wir dann in Summe auch 8 Stunden gebraucht haben. Ich denke da nur dran, wie ich mal eine Soße reduzieren durfte. Ich habe mit 3 Liter angefangen und am Ende hatte ich eine große Tasse Kaffee noch übrig aus den 3 Litern. Also es war wirklich ein Wahnsinn. Schmeckte aber auch wie Wahnsinn. Und da merkt man dann schon, was für ein Aufwand ja auch da dahinter steckt.
Ich muss da eher an das Entbeinen des Kaninchens
denken. Ja, das hast halt du gemacht. Ne? Du hast ein komplettes Kaninchen
entbeint. Ich habe den Hasen gehäutet und entbeint.
Und das war auch ein Erlebnis. Das Tolle war ja, dass das Fleisch ja noch an einem Stück sein sollte. Also quasi wie so ein ausgelegter Teppich quasi. Und das Gerippe lag dann daneben. War auch eine äußerst aufwendige Arbeit. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir auch dann mal so Innereien von dem Hasen pürieren mussten. Da habe ich mich fast übergeben, weil das roch so streng. Hat aber am Ende wahnsinnig gut geschmeckt. Ja, war eine schöne Zeit. Machen wir leider nicht mehr, weil da muss man auch jemanden haben, der bereit ist, 8 Stunden lang zu kochen. Und auch zwischendrin, wenn ein Rezept oder ein Gang nicht gut geht, dass wir den auch voller Imbrunst in den Müll kippen, weil wir sagen, das essen wir jetzt nicht.
Nicht genießbar.
Genau, es waren 3 Stunden Arbeit umsonst.
Ja.
War immer eine sehr hochkonzentrierte Stimmung in der Küche, wenn wir das gemacht haben zusammen. Ja. War sehr schön. Lieber Manfred, schöne Grüße, falls du uns zuhörst. Das waren diese Punkte. So, dann würde ich doch sagen, jetzt an dieser Stelle mal als erstes und liebe Leute, stay tuned, wenn euch das Thema Sterneküche und gutes Essen interessiert. Wir arbeiten ganz fleißig daran, demnächst auch jemanden hier zu haben, der weiß, wovon er spricht.
Ob das tranchieren heißt oder nicht.
Und nicht nur so bubbelt, wie wir das tun. Genau. Dann verlassen wir auch Bangkok, glaube ich, oder? Mhm.
Zurück in Berlin.
Da sind wir.
Ja. Der Hund hat heute noch gar nicht gehustet. Sonst macht sie sich ja immer wenigstens einmal bemerkbar, aber wahrscheinlich war sie heute.
Die ist erschöpft, weil die war heute ja mit mir im Büro und hat dann zwischen dem Herrn Arndt und mir und ist sie immer hin und her gesprungen und wusste nicht, für wen sie sich noch mehr begeistern soll. Das hat ihr Gehirn, ihr Pudelgehirn, glaube ich, aktiv gehalten. Deswegen ist sie jetzt müde.
Ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht verraten. Wir haben so ganz schnöseligen Pudel.
Doch, haben wir schon gesagt. Steht doch sogar in den Shownotes, dass wir einen Königspudel haben.
Also, jedenfalls musste ich heute dann sehr lachen, weil Königspudel auf Mallorca ein Verbrechen aufgedeckt hat.
Ein Königspudel hat ihn auf Mallorca? Ja. Okay, erzähl.
Und zwar hat die mallorquinische Polizei eine Frau festgenommen, die sich einem Verfahren wegen Unterschlagung von 1 Million Euro entziehen wollte und dann ihren Tod vorgetäuscht hat. Und ihre Eltern haben dann irgendwie den Behörden erzählt, sie sei in Rostock bei einem Verkehrsunfall umgekommen. So. Und dann stellte sich aber raus, die Polizei hat dann also den Pudel der Dame auf Mallorca gesichtet. Und
der
Pudel hat dann sozusagen die Fährte zum Frauchen gelegt und dann wurde klar, ach nee, die Gute gibt's ja doch noch und jetzt ist sie festgenommen.
Aber das ist ja interessant, wie die mallorquinische Polizei weiß, dass die einen Pudel hat.
Ja, na, da haben sie halt wahrscheinlich recherchiert.
Spannend.
Und so viele Pudel in der Größe und der Farbe gibt's dann auf Mallorca nicht.
Halt
und
auch nicht. Ach was.
Der Pudel als Detektiv.
Sehr gut. Wobei man ja sagen muss, er war passiv beteiligt. Ja. Er hat jetzt nicht aktiv was erschnüffelt. Ja. Ich würde gerne noch ein aktuelles Thema anstoßen, nämlich ganz aktuell, weil es halt auch zu Berlin insofern passt, da es um die Hertha geht, Hertha BSC Berlin. Aber keine Sorge, es geht nicht Fußball direkt, sondern um den, den Lehmann, den ehemaligen Nationaltorwart.
Ich habe den Zettel im Strumpf, Torwart.
Genau, der Lehmann ist das. Mhm. Der ja jetzt komplett vom Aufsichtsrat, richtigerweise, wie ich finde, von Hertha BSC rausgeworfen wurde, wo alle seine Ämter enthoben wurde, auch von Sky, wo er, glaube ich, einen Moderationsposten hat und irgendwo in einem anderen Kanal auch enthoben wurde.
Weil diverse Werbeverträge wurde jetzt wahrscheinlich auch.
Weil er so dumm war und tatsächlich per WhatsApp-Nachricht, SMS, wie auch immer, von diesen Aogo, das ist ein ehemaliger Nationalspieler von Deutschland, den er als Quotenschwarzer bezeichnet hat. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel darüber zu reden. Was mir da nur in dem Zusammenhang durch den Kopf geht, ist, wie kann man denn so dumm sein, heutzutage noch nicht verstanden zu haben, dass man das nicht sagen darf. Also es ist natürlich eine Sache, dass man es nicht denken sollte. Das ist schon mal eine Sache. Aber die Betonung, die ich gerade gelegt habe auf heutzutage, das klingt ja so, wie wenn man früher quasi das böse N-Wort benutzt hätte, wäre es okay und heute nicht. Das war natürlich nie okay. Aber der Zeitgeist ändert sich halt nun mal. Und heutzutage nicht zu verstehen, dass es dumm ist, das zu sagen, das verstehe ich nicht. Also war jetzt da der Impuls in ihm so groß, dass er das unbedingt loswerden musste? Oder ist er so hanebüchen dumm, dass er nicht verstanden hat, das sagt man nicht?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also dass wir zum Glück, finde ich, eine zunehmende Sensibilität bei dem Thema haben, dass man einfach auch sorgsam mit der Wortwahl umgeht und nicht einfach so leichtfertig aus dummen Traditionen und Gewohnheiten Begriffe und Wörter und Wendungen verwendet, die einfach belastet sind und diskriminierend sind. Das ist das eine. Und dann kann es ja sein, dass jemand vielleicht keine besonders rassistische Einstellung hat, aber dann eben da nicht sehr sorgfältig ist. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit bin und auch in meinem beruflichen Kontext, noch dazu als Sportler, ja wirklich regelmäßig einfach multikulturell konfrontiert bin, dann muss ich, dann kann, komme ich an dieser Entwicklung nicht vorbei.
Also es bleibt ja und nicht
dann
nur
so. Finde ich, spricht das schon Bände, dass jemand das A vielleicht ausspricht und dann ist aber der Schritt zum Ich schreibe das, abgesehen davon, dass er auch irgendwie nicht rechtschreiben kann, das sei mal so nebenbei erwähnt.
Aber das war falsch geschrieben.
Das war auch noch wieder katastrophal geschrieben.
War doch nur ein kurzer Satz. Was
ja, kann da so kann man trotzdem schreiben. Mindestens viel Fehler reinbauen. Zeigt es, also ist das für mich eigentlich ein Hinweis von, dann steckt ja vielleicht tatsächlich erst recht noch Gesinnung dahinter, weil es nicht so.
Ich habe auch überlegt, wie kann man das so als Scherz hinnehmen? Ja. So, aber es, also man weiß nicht so viel aus dem Kontext, also soweit ist mein Stand zumindest, deswegen ist es schwierig. Aber eigentlich kann man den Satz, so wie er da steht, kaum irgendwie witzig aufnehmen, mal davon abgesehen, dass der Witz auch einfach wahnsinnig falsch wäre. Er hat sich dann auch entschuldigt, aber er hat sich nicht geäußert, jetziger Stand für mich zumindest, in irgendeiner Form. Mal davon abgesehen, dass jetzt auch wirklich dem seine Karriere, zumindest in den nächsten Jahren, medial und als Konterfei für irgendwelche Werbedinger, die ist ja echt jetzt am Arsch, aber er ist halt auch ein Arsch. Und Ich da kriege ich wirklich die Krätze. Wie kann man denn wirklich noch mit Hautfarbe argumentieren? Das ist so plump auch. Ich meine, selbst wenn man irgendwie auf die Idee käme, und der Satz fällt mir schon schwer zu sagen, nee, das funktioniert nicht. Also ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht ist er ja wirklich sowas wie ein dann den hat, also man hat quasi mit Absicht jemanden reingeholt, weil halt die Redaktion gesagt hat, wir wollen nicht nur weiße Cis-Männer da haben, aber ne, also das könnte ja tatsächlich so ein Gedanke sein, da stehen halt 5 weiße Cis-Männer, da kommen jetzt nicht mal nur einen Nicht-Weißen dazu. Aber als Sportreporter, als ehemaliger Nationalspieler, das hat doch mit Quote nichts zu tun. Das passt doch einfach.
Sie werden ihn halt gefragt haben, weil er Ahnung hat.
Ja, Punkt. Also was hat denn da ihn geritten? Und ich möchte an der Stelle einfach nur mal sagen, so ein dümmlicher Gedankengang, den finde ich sehr, sehr schwer. Ohne jetzt hier einfach so eine pseudopolitische Korrektheit rauszulassen, sondern ich wollte einfach meine Verblüfftheit hier sagen, wie kann man denn so eine Fehleinschätzung der Situation haben? Und die größere Pointe für mich ist tatsächlich, ich traue ihm zu, dass er weiß, dass man das nämlich nicht sagen darf, Gesinnung hin oder her. Wie kann man nur so doof sein, das aber tun? Aber vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht steckt da so viel Gesinnung in ihm drin, es quoll quasi wie ein Eiter aus der Nase.
Ja, na, es war ein, und wenn es spontan war, dann vermutlich war es spontan, so schlecht wie es geschrieben war, ist das einfach dann ein Abbild der inneren Realität. Und dann kann man sagen, na, dann muss er vielleicht da an der noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen reflektieren. Und das,
schade.
Also, da wird er jetzt ja sozusagen von extern durch die ganzen Reaktionen auch zugezwungen.
Das einzig Gute beim Lehmann ist, der war mir immer relativ wurscht, der Jens Lehmann. Ja, war halt Torwart und ja, ist okay, aber hat für mich jetzt keine allzu große Rolle gespielt. Ein ganz anderer Fall, der macht mich ein bisschen traurig, der Volker Bruch heißt er, glaube ich.
Ach, der Schauspieler.
Der Schauspieler von Babylon Berlin, was wir ja auch so ein bisschen ganz gefeiert
gerne
haben.
Mal geguckt haben, ja.
Und auch ihn als Rolle habe ich eigentlich gefeiert und ich bin immer ganz beeindruckt, er hat eine sehr attraktive Partnerin.
Wieso beeindruckt dich das?
Weil ich sie nicht habe.
Ah, das stimmt.
Nein, also nicht sie. Ich habe auch eine attraktive Partnerin.
Aber nicht sie.
Aber nicht sie.
Hättest du sie gerne noch ergänzend dazu? Ah, egal.
Volker Bruch. Und das ist schade, weil ich hatte das Gefühl, ich kenne ihn natürlich überhaupt nicht, den darf ich sympathisch finden, nur weil er halt eine Rolle spielt, die ich gut finde. Ich weiß schon, super naiv, dummer Junge. Aber der ist ja jetzt in die Partei, ich glaube, die Basis oder so.
Bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Du hast da mal jetzt
dich nicht ist er eingetreten. Ja. Und die ist ja ganz klar von Querdenkern und von, also wirklich einem Bild geprägt. Ich habe jetzt ein Zitat gelesen, dass die sagen, sich impfen zu lassen gegen Covid-19 ist Genmanipulation.
Ach, da sind wir wieder abgestiegen auf das Niveau.
Unter anderem, ja. Okay. Und da ist er jetzt aktives Parteimitglied. Und Parteimitglied, finde ich, klingt in dem Zusammenhang wirklich wie NSDAP. Schade. Also da tut es mir ein bisschen weh, dass der, weil ich bei so vielen aus dieser Schauspieleraktion war mir klar, die haben sich da was verrannt und haben das vielleicht nicht alles so gemeint und war halt dumm, bleibt trotzdem falsch. Aber bei dem merkt man jetzt, nö. Der war ja auch einer der Initiatoren tatsächlich, nicht nur einer der Mitläufer. Der findet es geil. Was für ein Trottel.
Ich habe im Nachgang noch mitbekommen, dass es wohl auch am Drehset mit ihm schon Schwierigkeiten gab, weil er sich einen Attest besorgt hatte, dass er dann als Einziger auf dem Set keine Maske tragen muss. Und das hat wohl auch schon für böses Blut gesorgt. Und das war jetzt dann im Nachgang jetzt mit der Aktion von den 50 Schauspielern und jetzt mit der Parteigründung natürlich noch mehr. Echtes Negativstatement.
Okay, ja. Ich würde sagen, wir sind schon, wir sind wirklich etwas über der Zeit. Entschuldigt, also wir haben jetzt nicht vor, jedes Mal einen längeren Podcast zu machen. Wir werden uns beim nächsten Mal wieder ranreißen, wieder bei den üblichen 60, 62, 64 Minuten zu bleiben. Jetzt sind wir schon bei 70. Entschuldigt, an dieser Stelle sei aber nochmal gesagt, wer uns zum ersten Mal hört und Spaß hatte, wer uns aber schon zum zweiten Mal oder mehrmal hört, denkt bitte ans Abonnieren. Egal auf welchem Portal ihr seid, abonnieren ist die magische Währung für uns, um zu wissen, wird man gerne gehört oder wird man nicht gerne gehört. Und lasst auch gerne Feedbacks da. Ihr findet uns unter Instagram-Account, da heißen wir bkk_podcast. Habt eine gute Zeit und ich sage nochmal in die Runde, vielen Dank.
Tschüss.